Werbung.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Shop the Sherwin-Williams 4th of July Sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only, some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
Werbung Ende.
Südafrika schafft die Sensation. Schottland muss mächtig zittern bzw. steht eigentlich vor dem Aus. Und Mexiko bleibt makellos, wechselt sogar noch den Rekordtorwart ein in der Schlussphase des letzten Gruppenspiels. Heute dann Deutschland im dritten Gruppenspiel gegen Ecuador. Das deutsche Team gegen die Südamerikaner. Mit welcher Aufstellung geht Bundestrainer Nagelsmann in die Partie? Das und vieles mehr jetzt hier im Podcast von NTV Sport. Hallo und herzlich willkommen, guten Morgen zu einer neuen Folge von NTV Sport. Während der Fußball-Weltmeisterschaft täglich neue Folgen. Hier verpasst ihr keine wichtige Szene, keine wichtige Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft. Ich bin Kevin Schulte hier bei NTV Sport. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten und ich würde sagen, wir gehen direkt rein in die Nachbesprechung, in die Besprechung der vergangenen Partien aus der Nacht. Schweiz gegen Kanada und Bosnien-Herzegowina gegen Katar, das waren die Begegnungen in Gruppe B. 21 Uhr wurde angepfiffen, zum ersten Mal also zwei Partien parallel zum Abschluss der Gruppe B. Es war das Duell um Platz 1 in Vancouver zwischen Schweiz und Kanada. Alphonso Davies bei den Kanadiern erneut auf der Bank. Ismaël Koné, der ja so schwer sich verletzt hatte beim Sieg gegen Katar, der wurde im Rollstuhl ins Stadion gefahren unter dem Applaus der kanadischen Zuschauer. Ansonsten die Schweiz, da haben wir vier Wechsel zu erwähnen. Torschützen Joker, Vargas und Mansambi, die beide getroffen hatten von der Bank aus im Spiel gegen Bosnien-Herzegowina, die hatten jetzt hier ein Startelfmandat, sich natürlich redlich verdient im Team von Trainer Murat Yakin. Kommen wir zum Spielverlauf. Embolo vergibt eine Riesenchance für die Schweizer in der Anfangsphase. Danach spielt sich Kanada ein bisschen besser rein. Granit Xhaka, der Aggressive Leader der Schweizer, sieht gelb nach einer hitzigen Szene nach einer halben Stunde. Ansonsten ja, haben wir eine recht ausgeglichene erste Halbzeit. Dann kommen wir auch direkt zum zweiten Durchgang. Da geht es direkt in die Vollen. Die Schweizer gehen in Führung in der 46. Minute. Vorlage Mansambi, Torschütze Vargas, also wieder die Top-Joker des zweiten Gruppenspiels. Die machen es auch hier aus der Startelf-Situation heraus wunderbar. Schweiz also vorne und dann erhöht Mansambi vom SC Freiburg sogar selbst mit seinem bereits dritten Turniertreffer. Torwart Crepeau auf Seiten der Kanadier sieht da nicht gut aus. 2-0 für die Schweizer. Das heißt, ein hoher Berg zu erklimmen für Kanada, wenn sie noch hier den ersten Platz sichern wollten. Dafür war ein Unentschieden nötig. Sie kommen dann ran in der 76. Promise David erzielt das 1-2 Sekunden nach seiner Einwechslung. Kanada versucht dann alles. Etliche Einwürfe kommen rein. Flanken werden in den Strafraum geschlagen, aber die ganz, ganz klare Ausgleichschance, die gibt es nicht mehr und dementsprechend kann sich die Schweiz hier durchsetzen mit 2-1 gegen Kanada, erarbeitet sich dadurch den Gruppensieg mit 7 Punkten und erarbeitet sich auch eine deutlich längere Pause bis zum 16-Finalspiel als Kanada. Bei Kanada ist allerdings, oder was deutlich schwerer wiegt als die kurze Pause, ist, dass Kanada die WM jetzt nicht mehr im eigenen Land weiterspielen kann. Es geht am Sonntag 21 Uhr in Los Angeles zusammen. Sache und nicht dann eben nächste Woche Freitag deutscher Zeit 5 Uhr morgens in Vancouver. Dort spielt jetzt die Schweiz gegen einen Gruppendritten. Kanada trifft auf Südafrika, dazu später. Meter mehr. Parallelbegegnung Bosnien-Katar endet 3:1. Bosnien geht in Führung durch Alaj Begovic und ein Eigentor von Sultan Al-Brake. Hasan Al-Haidos verkürzt noch kurz vor dem Pausentee. Danach ist Katar sogar gefährlicher, gleicht aber nicht aus. Stattdessen 10 Minuten vor Schluss Ermin Mamic mit dem 3:1. Und damit steht Bosnien am Ende hier auf Platz 3 und vor allen Dingen mit 4 Punkten ist Bosnien ein sehr guter Dritter und sichert sich damit eben einen Platz im 16. Finale. Katar verkauft sich immerhin in 2 der 3 WM-Spiele ordentlich. Highlight wird natürlich der späte 1:1 Ausgleich gegen die Schweiz bleiben, ansonsten aber hier in der Gruppe auf verlorenem Posten. Sehr wahrscheinlich wird Bosnien dann am Donnerstag 2 Uhr in der Früh deutscher Zeit in San Francisco gegen die USA spielen. So geht's weiter. Machen wir weiter mit Gruppe C, da blicken wir nach Miami. Schottland gegen Brasilien war hier das spannendere Spiel. Brasilien setzt sich mit 3:0 durch und macht die Partie an sich individuell betrachtet dann wiederum auch sehr einseitig und wenig spannend. Allerdings ging es für Schottland um jedes Tor oder um jedes Gegentor, das man nicht kassiert, im Fernduell um einen Platz unter den 8 besten Gruppendritten. Stichwort Fernduell, das hatte Brasilien mit Marokko. Marokko gewinnt parallel gegen Haiti 4:2, dazu gleich mehr, aber das reicht dann nicht, um Brasilien hier von Platz 1 in der Tabelle zu stoßen. Brasilien geht in Führung durch Vinicius Junior, die Schotten mit einem kapitalen Fehler nach dem anderen, also sie waren da überhaupt nicht konzentriert in der Defensive und haben den Brasilianern hier das 0:1 aufgelegt. Danach hatten sie Glück, dass ein zweites Tor aus ähnlicher Situation nach VAR-Prüfung nicht gegeben wird wegen Foulspiels. Trotzdem liegen sie zur Pause 0:2 hinten, weil Vinicius Junior noch einen zweiten Treffer erzielt. In der zweiten Halbzeit ist es dann Matheus Cunha mit dem 3:0 Endstand. Hinten raus kommt dann auch noch Neymar ins Spiel. Und das war's dann. Brasilien sehr souverän nach dem Stotterstart in die WM gegen Marokko, jetzt zweimal mit 3:0 gewonnen. Und wir schalten jetzt rüber nach Miami. Unser Mann vor Ort in Miami im Stadion, David Bedürftig, unser Reporter bei ntv.de. Bevor wir zum Spiel kommen, David, erzähl uns unbedingt mehr über die Schotten in Miami.
Grüß dich, Kevin. Frisch zurück gerade hier aus dem Hard Rock bzw. Miami Stadium. Ja, es war sowieso eine verrückte Atmosphäre die letzten Tage hier in der Stadt. Die Tatenarmee, die Schotten sind auf jeden Fall eingefallen. Nachdem sie Boston ganz leer getrunken haben, haben sie das Gleiche hier in Miami Beach gemacht. Da waren schon mehrere Tage Paraden, Fanmärsche, die haben sich Tausende von Tickets für Baseballspiele geholt. Und es war wirklich einfach Party, Party, Party. Also Dudelsack unter Palmen am Strand, das gab es wahrscheinlich nirgends auf der Welt, aber hier schon. Und die haben halt sich wirklich einfach so unfassbar nett und unfassbar freudig verhalten, also vorfreudig. Da war einfach so viel los in den Straßen, in den Bars, in den Kneipen. Das Bier ist natürlich extrem geflossen. Ich habe mit vielen gesprochen, die gesagt haben, wir müssen eigentlich doppelt trinken, vielleicht sogar dreifach, weil es hier einfach so heiß und schwitzig ist. Und das Gleiche war natürlich auch jetzt hier am Stadion und im Stadion. Also es haben nicht alle geschafft. Viele, mit denen ich gesprochen habe, die hatten keine Tickets und haben das dann auf Fanfests geguckt. Aber viele waren natürlich im Stadion. Wobei man sagen muss, wahrscheinlich 70-30 Brasilianer. Hier wohnen einfach so viele. Und das ist natürlich dann doch näher für Brasilien auch. Oder näher an Brasilien dran, näher für die Brasilianer. Und trotzdem war echt viel Party. Die Schotten, die hatten halt 2 ganze Blöcke und haben so viel gesungen. Immer wieder wurden deren Songs vor dem Spiel eingespielt und dann ging es ab. Die Nationalhymne wurde natürlich laut mitgeschmettert, bei den Brasilianern allerdings genauso. Aber ja, dann sage ich mal so, ließ das Spiel nicht mehr so viel zu, dass da gute Stimmung verbreitet werden konnte, denn ab der 7. Minute ging das dann schon bergab für die Schotten.
Und jetzt kommen wir dann eben zum unangenehmen Part aus schottischer Sicht, das 0:3 gegen Brasilien. Es wird jetzt ganz, ganz schwer noch weiterzukommen. Woran lag es jetzt in dieser Partie heute? Schottland vergeigt es. Viele eigene Fehler haben sie offenkundig gemacht. Das war doch sehr, sehr plump teilweise.
Die Mannschaft hat sich einfach völlig unter Wert verkauft, muss man sagen. Das war echt bitter. Patzer hat sich an Patzer gereiht und wirklich haarsträubende Fehler. Gleich in der 7. Minute ein wirklich peinlicher Ballverlust, darfst du dir bei einer WM einfach nicht erlauben. Vinny Junior macht das 1:0, wurde natürlich eingeladen. Wenig später legt er das 2:0 nach, wurde dann zurückgepfiffen, aber das war der nächste Fehler. Brasilien hat eigentlich nicht viel auf die Kette gekriegt, außer wenn die Schotten einen Fehler gemacht haben. Und das war dann leider wirklich mehrmals so noch in der ersten Hälfte, kurz vor der Pause, fiel es 2-0, was wieder ein Fehler. Das war, die eine Flanke, die nach einem Ballverlust im Strafraum entstanden ist, genau so war es. Und Vini Junior nickt den ein, nachdem der Torwart und ein Verteidiger unter der Flanke durchfliegen. Also ja, da braucht er nicht mehr viel machen, der Brasilianer. Stand am richtigen Ort einfach. In der zweiten Hälfte hat Brasilien dann auch noch ein selbst herausgespieltes Tor nachgelegt, der alte Herr Tana, Cunha. Aber Schottland hat einfach da auch offensiv so viel liegen lassen. Das war echt bitter, also weil Brasilien hatte den Sieg schon sicher und hat dann hinten auch hier und da mal eine Chance zugelassen. Aber die Schüsse, die Kopfbälle, das war einfach nicht gefährlich genug. Und ein Tor hätte ja Schottland schon extrem geholfen, bei der Chance jetzt doch noch irgendwie ins 16. Finale zu kommen. Chance ist immer noch da, aber die ist wirklich jetzt mini groß, beziehungsweise mini klein. Und ein Tor hätte schon extrem geholfen. Es ist nicht passiert. 3-0 für Brasilien, ganz klares Ergebnis, was einfach aber an den Fehlern der Schotten lag. Die haben sich das wirklich selbst zuzuschreiben. Die haben sich das, selbst ein Ei gelegt quasi.
Und David, was gibt es sonst noch zu erzählen, vielleicht auch aus brasilianischer Perspektive? Wie bewertest du Brasiliens Leistung und die Chancen im Turnier? Und Folgefrage, sind denn überhaupt noch alle Spieler da?
Brasilien ist auch mit diesem Sieg auf jeden Fall kein Top-Favorit bei diesem Turnier. Es war teilweise auch schon irgendwie erschreckend anzusehen, dass denen nicht viel eingefallen ist. Später wurde dann auch Neymar eingewechselt. Der wurde schon immer wieder von den Fans gefordert, aber dann kam er, wurde extrem gefeiert, aber hat jetzt auch nichts mehr gerissen. Das war natürlich auch nur ein sehr kurzer Auftritt, sein erster bei dieser WM. Ja, trotzdem ist das noch kein Joga Bonito, wie man das ja bei den Brasilianern sich immer erhofft. Vielleicht von Ancelotti einfach ein bisschen systemischer jetzt auf den Platz gebracht. Mal gucken, wie weit sie es damit im Turnier bringen, aber überzeugend war der Auftritt nicht. Dafür noch spannend. Immerhin wurden die Brasilianer und auch die anderen im Stadion nicht von Aliens abtransportiert. Das war natürlich nicht vorherzusehen. Ironie aus, aber in Brasilien gab es da einfach jetzt sehr viel in den sozialen Medien Aufmerksamkeit auf eine Hellseherin, die das vorhergesagt hatte, dass tatsächlich Außerirdische ein Alien-Ship mit einem Strahl die Leute aus dem Stadion beamt, unter anderem Neymar, Vini Junior und noch andere Menschen. Es ist leider nicht passiert. Da gibt es also keine Story zu erzählen, aber immerhin haben alle überlebt. Ja, und die Brasilianer haben getanzt. Die Schotten haben am Schluss sogar auch noch mitgetanzt. Also sie sind trotzdem happy, dass sie bei diesem Turnier waren. Auch wenn sie jetzt natürlich wahrscheinlich nach Hause fahren müssen.
Kommen wir noch ganz schnell zu Brasiliens möglichen Gegnern. Es geht gegen den Zweiten aus Gruppe F. Das wird entweder Schweden sein, Japan oder die Niederlande. Aktuell spricht sehr vieles für Japan. Anstoß 19 Uhr deutscher Zeit am Montag in Houston. Schottland muss jetzt im Gruppendritten Ranking ordentlich zittern. Das wird eine ganz enge Kiste. Tendenz eher knapp nein. Marokko gewinnt das Parallelspiel gegen Haiti 4-2, hatte ich erwähnt. Ganz kurz müssen wir aber hier auch Haiti loben, die zweimal in Führung gehen. Einmal durch ein Eigentor des marokkanischen Torwarts Bono und dann nochmal durch ein sensationelles Tor von Wilson Isidor, der in England spielt, der Starspieler sozusagen von Haiti, der ballert das Spielgerät aus dem Hinterhalt mit einem wunderbaren Strahl in den Winkel zum zwischenzeitlichen 2-1, aber Marokko kann eben schnell ausgleichen durch den Bald-Bayern-Spieler Saibari zuvor, Hakimi ausgeglichen, in der zweiten Halbzeit treffen Rahimi und Yassin zum 4-2-Sieg, letztlich also souverän, Marokko mit 7 Punkten punktgleich mit Brasilien im 16. Finale. Haiti mit einer erfrischenden, mutigen Leistung zum Ende, aber letztlich in dieser Gruppe ohne Chance und ohne Punkt geblieben. Marokko trifft übrigens auf den Sieger der Gruppe F. Das wird ja vielleicht wahrscheinlich die Niederlande sein, eventuell Japan, theoretisch auch Schweden. Dienstag 3 Uhr morgens deutscher Zeit in Monterrey. Also es geht für Marokko jetzt nach Mexiko. Und Mexiko ist ein gutes Stichwort. Wir kommen jetzt zu den 3 Uhr Nachtpartien unserer Zeit. Es war der Abschluss in Gruppe A. Mexiko hatte sich ja schon vorher den ersten Platz gesichert. Das hat Trainer Javier Aguirre zum Anlass genommen, auf 5 Positionen zu rotieren. Unter anderem kam der 17-jährige Mora von Beginn an zum Einsatz. Tschechien dagegen, für die ging es um alles. Die mussten gewinnen. Trainer Kubek überraschte aber mit einer Maßnahme, setzte Starstürmer Patrick Schick von Leverkusen auf die Bank. Der kam erst Mitte der zweiten Halbzeit ins Spiel. Da war dann allerdings auch schon alles verloren. Rollen wir das Ganze auf. Erste Halbzeit ganz schnell erzählt, da ist wenig bis nichts passiert. Die beste Chance hatte Tschechien in der 8. Minute, aber kann die nicht nutzen. So geht dann Mexiko mit einem Doppelschlag in der zweiten Halbzeit in Führung. Luis Romo schickt Mateo Chavez auf die Reise. Der bleibt eiskalt vor dem Tor. 55. 6 Minuten später Julian Quiñones. Das ist der Mann, der das erste WM-Tor bei diesem Turnier erzielt hat. Der vollendet einen Angriff, der in erster Instanz toll herausgespielt war, aber auf den letzten Metern war es einfach nur noch Slapstick und so ein bisschen Sinnbild der WM aus tschechischer Sicht. Quiñones ist der Nutznießer, trifft zum 2-0. Dann das absolute Highlight, Guillermo Ochoa, der 40-jährige Torwart der Mexikaner, nur Ersatztorwart, wird nochmal eingewechselt, weil es natürlich auch die Situation jetzt möglich gemacht hat unter dem tosenden Jubel der Fans im Aztekenstadion. Ochoa ist damit eine absolute Legende, war vorher schon, aber jetzt auch international betrachtet. Guillermo Ochoa spielt seine 6. WM. Er war nicht jedes Mal auf dem Rasen, aber 6-mal nominiert, das waren ansonsten nur Messi und Ronaldo. Mexiko kommt hier mit 3 Siegen aus 3 Spielen durch, hat kein einziges Gegentor kassiert und es geht dann in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 3 Uhr Anstoß deutscher Zeit, wieder im Aztekenstadion gegen einen Gruppendritten. Könnte zum Beispiel Senegal werden, so aktuell die Prognose, wenn alles normal läuft. Aber was ist bei dieser WM schon normal? Tschechien hat diese WM übrigens nicht heute, sondern in den ersten beiden Spielen aus den Händen gegeben, sage ich ganz klar, gegen Südkorea geführt, gegen Südafrika geführt, aber nur 1 Punkt mitgenommen. Und hinten raus haben sie es jetzt halt nicht mehr gerade biegen können gegen den Gastgeber. Parallelbegegnung, die ist ohnehin spannender gewesen. Südafrika, Südkorea, hier war bis zur letzten Minute wirklich alles offen. Denn Tschechien hatte sich ja dann frühzeitig verabschiedet im Laufe der zweiten Halbzeit aus diesem Rennen um die Plätze 2 und 3 in der Gruppe. Aber in Monterrey, da war alles auf Messerschneide. Südafrika macht ein tolles Spiel gegen Südkorea. Übersteht eine gefährliche Anfangsphase der Asiaten, aber danach sind sie die bessere Mannschaft und vergeben im ersten Durchgang schon eine Mega-Chance durch Mark Gopa, der einen Ball, den der südkoreanische Torwart hat abprallen lassen nach vorne, den der nicht nutzen konnte, war abseits verdächtig, aber ja, hätte auch gut zählen können, war letztlich aber auch egal, denn er hat den wirklich nicht reinbekommen, was verrückt ist, denn es war die größte Chance des Spiels. Also aus der Szene, wo die Südafrikaner in der zweiten Halbzeit ein Tor machen, da musst du nicht unbedingt treffen. Das war dann allerdings technisch sehr, sehr hochwertig. Tapelo Maseko schießt Südafrika verdient in Führung. Es sollte der einzige Treffer bleiben in der 63. Und damit ist Südafrika hier am Ende sogar noch Zweiter geworden in der Gruppe. Und das ist eine Sensation. Südafrika damit erstmals überhaupt aus einer WM-Gruppenphase gekommen. Südkorea muss vermutlich jetzt noch ein paar Tage zittern. Es sieht aber eher gut aus, weil Südkorea auch zum Beispiel ein besseres Torverhältnis hat als Schottland. Also 3 Punkte können hier mit einer Tordifferenz von -1 bei den Südkoreanern reichen. Wie geht's weiter für Südafrika? Gegen Kanada. Sonntag, 21 Uhr, Los Angeles. Also da ist alles möglich. Und wir sprechen hier über eine Mannschaft, die bis zur 80. Minute gegen Tschechien zurücklag, die nur per Elfmeter dann irgendwie traf und einen glücklichen Punkt holte und jetzt eben sensationell Südkorea schlägt und jetzt mit Kanada einen Gegner hat, der keinen Heimvorteil mehr in LA besitzt und dementsprechend ja eine kleine Chance gibt oder vielleicht sogar eine mittelgroße Chance gibt es dort, ins Achtelfinale einzuziehen. Verrückte Entwicklung. Und jetzt machen wir weiter mit der Vorschau auf den 15. Turniertag und da haben wir heute Abend 22 Uhr unserer Zeit in New York natürlich die Partie, auf die jetzt sicherlich jeder wartet. Ecuador gegen Deutschland. Und ich würde sagen, ich spanne euch jetzt nicht länger auf die Folter, sondern hole jetzt die heißesten Infos, die neuesten Infos rein von unserem Korrespondenten vor Ort, vom ntv.de-Reporter beim DFB-Team von Sebastian Schneider. Sebastian, du bist jetzt gerade frisch von der PK. Welche Eindrücke hast du mitgenommen? Welche Infos kannst du uns jetzt hier verkünden?
Moin Kevin, ich melde mich hier aus den USA, genau genommen vom Parkplatz des Stadions in New Jersey. denn hier hat gerade die Pressekonferenz, natürlich in einem Zelt, in dem Pressezentrum, mit Julian Nagelsmann und Dennis Undorf stattgefunden. Und wir haben hier tatsächlich eine kleine Überraschung erlebt, denn viele dachten, der Bundestrainer nutzt das dritte Spiel gegen Ecuador, weil es einfach sportlich um nichts mehr geht. Das könnten die jetzt um 20-0 verlieren und es würde nichts an der Ausgangslage für die K.O.-Runde ändern. Tatsächlich nutzt der Bundestrainer das nicht, um groß durchzurotieren und denjenigen Spielzeit zu verschaffen, die jetzt bisher noch keine Spielzeit hatten. Nagelsmann erklärte relativ am Anfang, dass er und sein Trainerteam und auch die Mannschaft darüber gesprochen hätten. Und am Ende hat ein Argument gewonnen, und zwar, dass man sich weiter einspielen will, dass man auf die Erfolge gegen Curaçao und die Elfenbeinküste nochmal weiter aufbauen möchte und sozusagen weiter die Mannschaft einspielen will, im Flow bleiben will und sozusagen eine Basis zu schaffen für die K.O.-Runde. Das bedeutet also, dass Nagelsmann wirklich nur das Nötigste ersetzt, also Nico Schlotterbeck, für den das Turnier vorbei ist, wird durch Antonio Rüdiger ersetzt und Nene Brown, der das Abschlusstraining verpasst hat, beziehungsweise nur laufen konnte, wegen leichten muskulären Problemen, wird durch David Raum ersetzt. Aber ansonsten ist es die gleiche Startelf, die wir jetzt schon gegen Curaçao und auch gegen die Elfenbeinküste erlebt haben. Nagelsmann erklärte das so ein bisschen, also zum einen mit dem Flow und zum anderen auch mit Jamal Musiala, Felix Metscher und Kai Havertz, die jetzt in den vergangenen Monaten jetzt nicht so wahnsinnig viel Spielzeit hatten durch ihre Verletzung. Die jetzt vom Platz wieder zu nehmen, wäre so ein bisschen kontraproduktiv. Ansonsten fand ich ganz spannend, dass Nagelsmann explizit auf diese Kritik von vor dem Turnier angespielt hat, dass er ja nie mit der gleichen Startelf gespielt hat, was in der WM-Quali tatsächlich so war, einfach durch Verletzungen und weil ja auch immer Wochen und Monate zwischen den Spielen lagen. Und dem möchte er nun entgegenwirken, indem er halt jetzt nicht innerhalb des Turniers alles umwirft. Für mich eine echt nachvollziehbare Argumentation.
Ja, ich würde sagen, man muss Julian Nagelsmann als Bundestrainer wirklich lassen, mit dieser Entscheidung gegen die öffentlich dominante Meinung, also Undorf rein, vielleicht auch Baumann rein, beweist er wirklich Mut. Also Fähnchen im Wind, das ist der Bundestrainer definitiv nicht. Egal, wie man jetzt zu der einzelnen Entscheidung steht.
Das wird mich jetzt kosten, aber never change a running team und das gilt besonders für Dennis Undorf. Nagelsmann sieht ihn als den perfekten Einwechselspieler und man muss ja, so ehrlich muss man einfach sein, das erfüllt er ja mit Bravour. Gegen Curaçao kam er rein, traf, bereitete 2 Tore vor, gegen die Elfenbeinküste traf er jetzt auch 2-mal. Und ich kann schon verstehen, dass Nagelsmann sozusagen nicht diesen Flow brechen will. Dennis Undorf weiß, er kommt in der letzten halben Stunde, er kriegt seine Zeit, er kriegt seine Einwechslung und er kriegt die Chance, noch ein Tor zu machen. Nagelsmann deutete das schon nach dem Spiel gegen die Elfenbeinküste an, als er so ein bisschen offen über seine Überlegung sprach, dass Undorf wahrscheinlich ja auch nicht ganz so unglücklich mit der Rolle ist, wie man jetzt von außen denkt. Und das Spannende heute war ja, dass Undorf neben ihm saß und tatsächlich darauf auch angesprochen wurde und exakt das gesagt hat. Das ist seine Rolle, die ist klar kommuniziert. Er weiß, was von ihm erwartet wird. Er weiß, was er erwarten kann. Und wenn er das nicht akzeptieren würde, wäre er nicht hier, sagte er. Und dagegen kann man nichts sagen. Und er wirkte jetzt auch nicht geknickt oder so, sondern er ist halt zufrieden mit seiner Rolle. Er füllt sie mit Bravour, er trifft, er steht in der Scorerliste mit seinen Helden. Er meinte, sein Lieblingsspieler ist Lionel Messi. Also von daher, ich glaube, das ist schon alles sehr okay.
Sebastian, generell, wie war die Atmosphäre, die Stimmung im Basecamp an den vergangenen Tagen? Es gab ja einerseits den 2. Sieg, der sicherlich irgendwie für Erleichterung gesorgt hat. Andererseits dann allerdings der Schock, das WM-Aus für Nico Schlotterbeck.
Ja, die Woche im Camp kann ich eigentlich relativ schnell zusammenfassen. Am Montag ging es noch um den Schlotterbeck-Schock. Amiri war in der Pressekonferenz, war ausgerechnet derjenige, der auch dabei war, als Schlotterbeck die Nachricht bekommen hat, dass das Turnier für ihn vorbei ist. Das war ganz interessant und anschaulich, wie er das so berichtet hat. Man weiß ja dann auch nicht, wie man als Teamkollege darauf reagiert. Er meinte, er hat die Leere in Schlotterbecks Augen gesehen. Was soll man dazu sagen? Auch im Team gab es so ein bisschen die kurze Debatte. Spricht man ihn jetzt an? Gibt man ihm ein bisschen Ruhe? Das war so der Montag. Danach ging es um Reisevorbereitung. Die K.O.-Runde ist ja fürs DFB-Team schon eingetütet. Das heißt, es geht jetzt darum, wo reist man hin, wo kehrt man nach North Carolina danach zurück. Es gab kurzes Gerücht, dass das DFB-Team Winston-Salem verlassen würde und sich ein neues Basecamp sucht. Das hat sich aber relativ schnell wieder zerstreut, weil die Spiele ja alle in der Nähe von Boston sind und dann im nördlichen Ende der Ostküste. Und dann ging es echt wirklich nur ums Training und ums Wetter. Es gab ein schweres Unwetter in Winston-Salem, ein schwereres, jetzt kein schlimmes Unwetter, ein paar Bäume sind umgeknickt, ein paar Ampeln sind ausgefallen. Das war es dann aber auch. Und das Training dann am Dienstag, also am Tag danach, das fand dann unter heftigem Regen statt. Aber das sind so die Themen dieser Woche gewesen, ehrlich gesagt.
Und zum Abschluss würde ich nochmal einen Text von dir aufgreifen, den du veröffentlicht hast im Vorfeld jetzt dieser Pressekonferenz, als noch nicht klar war, wer denn im Tor stehen würde. Und da hattest du dich so ein bisschen ausgesprochen für einen WM-Einsatz von Oliver Baumann. Warum wäre das eigentlich mehr als nur eine nette Geste in Anlehnung an deine Überschrift?
Bei Oliver Baumann ist es tatsächlich das Gleiche, wie es bei Dennis Undorf ist. Seine Rolle ist der zweite Torwart. Ich glaube schon, dass intern diskutiert wurde, das deutete Nagelsmann jetzt auch bei der Pressekonferenz an, dass intern schon darüber diskutiert wurde, ob er jetzt das dritte Gruppenspiel tatsächlich bekommt. Einfach, weil es nicht nur eine Geste gewesen wäre, sondern weil er sich das auch verdient hat. Er ist menschlich wirklich sehr gut mit dieser Situation, was man so hört, umgegangen. Man konnte in Toronto gegen die Elfenbeinküste auch sehen, wie er mitfiebert, wie er mit Manuel Neuer zusammenarbeitet. Da ist also niemand, der jetzt irgendwie schmollt. Nagelsmann meinte, dass er aber trotzdem den Blick für das große Ganze haben muss. Und auch wenn es menschlich irgendwie gut gewesen wäre oder lobenswert gewesen wäre, wenn Baumann dieses Spiel bekommen hätte, ist es halt so, dass Manuel Neuer jetzt nicht mit so viel Spielpraxis in dieses Turnier gegangen ist. Er war jetzt verletzt länger. Die Spiele gegen die Elfenbeinküste und gegen Curaçao waren keine klassischen Torwartspiele. Ich habe die Statistiken nicht zur Hand, aber es waren maximal 4-5 Bälle, die auf sein Tor kamen. Und man hätte auch argumentieren können, dass es tatsächlich mehr als irgendwie eine Geste für Baumann ist. Denn jetzt geht so ein bisschen mehr die Reiserei los. Die Abstände zwischen den Spielen werden geringer in der K.O.-Runde. Manuel Neuer ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Man hätte schon argumentieren können, dass es so ein bisschen das Bayern-Modell ist. Da war es ja auch so, dass Jonas Urbig dann die Bundesliga übernommen hat, während Manuel Neuer in der Champions League strahlte. Aber Nagelsmann hat sich anders entschieden, mit einer völlig nachvollziehbaren Argumentation. Und jetzt werden wir sehen, wie das Spiel dann am Abend abläuft.
Vielen Dank an Sebastian Schneider und beste Grüße nach New York. Schauen wir uns mal an, wie die DFB-Elf dann heute aussehen würde, wie sie spielen wird. Wir haben Neuer im Tor, Innenverteidigung Tah und Rüdiger. Kimmich hat natürlich einen fixen Startplatz rechts hinten. Links wird dann David Raum spielen, weil ja Nathaniel Brown mit Adduktorenbeschwerden ausfällt in diesem Spiel. Pavlovic Metscher ist die Doppel-6. Davor wird's Musiala Sané und ja ganz vorne Kai Havertz. Das heißt, zwei Wechsel, die sind allerdings eh erzwungen. Rüdiger für den verletzten Schlotterbeck und Raum für den angeschlagenen Brown. Und damit leite ich jetzt über zum nächsten Gespräch. Wir machen einen kleinen Perspektivwechsel mit einer Stimme, die ihr schon in mehreren Folgen gehört habt. Johannes Skiba, der Experte für südamerikanischen Fußball hier in Deutschland. Er hatte einen eigenen Podcast und YouTube-Kanal namens Gol Olympico. Und mit ihm, mit Johannes, spreche ich jetzt über Ecuador. Hi.
Hallihallo.
Johannes, Ecuador ist mit ziemlich hohen Erwartungen in die WM gestartet. Wir von außen hatten die auch. Jetzt ist die Zwischenbilanz 2 Spiele, 1 Punkt, 0 Tore. Erstmal ganz platt die Frage, was ist alles schiefgelaufen bis dato?
Ja, einiges. Also das ist fast das schlimmste Szenario, mit nur 1 Punkt jetzt in das Spiel gegen Deutschland zu gehen. Es war nicht alles schlecht, was Ecuador gezeigt hat, aber das größte Problem war in jedem Fall die Chancenverwertung, die Kaltschnäuzigkeit vorm Tor. Also sie haben ja kein Tor geschossen, eins kassiert gegen die Elfenbeinküste. Und das ist ganz klar das, was bisher Ecuador bei dieser WM zu echt einer aus südamerikanischer Sicht, aus ecuadorianischer Sicht, vielleicht auch aus allgemeiner Sicht zu einer Enttäuschung macht.
Würdest du sagen, wir haben Ecuador von außen ein bisschen zu stark geredet oder ist es eigentlich so eine, ich sag mal, statistische Anomalie, dass es jetzt so blöd gelaufen ist gegen Curaçao? Es gab ja die Chancen, du hast es selbst erwähnt, die Defensive steht ja eigentlich auch gewohnt gut, also es ist auch nur ein Gegentor, um es mal positiv zu drehen.
Genau, also die Leistungen waren nicht katastrophal. Die erste Hälfte gegen die Elfenbeinküste fand ich sehr gut tatsächlich. Das ist natürlich das Brutale am Fußball. Wenn Ener Valencia in der, ich glaube, ersten Minute oder so gegen Curaçao das Ding macht, wenn er in der Anfangsphase gegen die Elfenbeinküste das Ding macht, dann reden wir hier über ein Ecuador, das dann mindestens mit 4 Punkten in das Spiel gegen Deutschland geht. Das sind dann halt die Kleinigkeiten, aber die Leistungsdichte bei so einer Weltmeisterschaft ist nun mal unglaublich dicht. Und dann machen eben diese Kleinigkeiten auf jeden Fall was aus. Ecuador hat auch viermal die Latte getroffen in den beiden Spielen, dreimal gegen die Elfmeerküste, einmal gegen Curaçao. Es ist natürlich auch dann ein bisschen Pech am Ende. Nichtsdestotrotz, ja, fehlt da einfach diese Durchschlagskraft und bleibt trotzdem die Enttäuschung. Aber ich würde nicht sagen, dass Ecuador eine schwache Nationalmannschaft ist, dass wir sie zu stark geredet haben. Du hast es auch schon gesagt, die stehen ja trotzdem gut. Also klar, ein Gegentor gegen die Elfenbeinküste, aber das Team funktioniert noch. Das würde ich auf jeden Fall sagen.
Wie ist die Stimmungslage jetzt in Ecuador? Wir haben natürlich auch schon vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Da hast du auch gesagt, das hat mich so ein bisschen überrascht, dass der Trainer Sebastian Becachiche, Argentinier, dass er jetzt gar nicht so rundum positiv gesehen wurde, sage ich mal. Das dürfte sich ja jetzt eher noch ein bisschen verhärtet haben, das Verhältnis Land zu ihm.
Ja, 100%. Das hat sich jetzt nicht verbessert. Ist sicherlich auch keine Überraschung. Nach dem Spiel gegen Curaçao hat er auch auf der Pressekonferenz das selber nochmal reflektiert und gesagt, dass er es bisher nicht geschafft hat, die Herzen aller Ecuadorianerinnen und Ecuadorianer zu gewinnen. Ja, es hat sich in dem Sinne verschlimmert. Er ist ja auch nun mal der Hauptverantwortliche in diesem Team als Trainer. Das ist ganz klar. Aber trotzdem auch, wenn man so die ecuadorianischen Medien ein bisschen durchblättert, er ist nicht der Alleinverantwortliche. Das wäre auch zu einfach, zu kurz gegriffen. Es sind auch viele Spieler, die enttäuschen in dem Sinne, dass man einfach mehr von ihnen erwartet hat. Auch Moisés Caicedo nicht so gut reingekommen. Hincapié natürlich dann gerade gegen die Elfmeinküste so als Linksverteidiger kann er natürlich auch, um Gottes Willen, aber nicht seine Paraderolle, ist auch nicht gut im Turnier. Dann wurde auch kritisiert, dass er diese Systemwechsel durchzieht sozusagen. Also es war gegen Curaçao ein anderes System als gegen die Elfmeinküste. Dazu muss man sagen, dass diese Gegner Elfmeinküste und Curaçao natürlich unglaublich unterschiedlich sind. Aber das wurde so ein bisschen dargenommen, dass dieser Mannschaft einfach ein bisschen Spielidentität fehlt. Also dass man sich zu sehr nach dem Gegner richtet und nicht sein eigenes Konzept, seine eigenen Ideen hat, die da durchgezogen werden. Das sind so ein paar Punkte, die da immer wieder aufkommen. Und wenn Ecuador ausscheidet, wonach es nun mal gerade aussieht, dann wird das gegen Deutschland in jedem Fall das letzte Spiel von Sebastian Becachiche als Nationaltrainer von Ecuador.
Vorne ruhen die Hoffnungen. Du hast ihn schon erwähnt auf dem ewigen Enner Valencia. Der wird jetzt auch nicht jünger, hat jetzt in diesem Turnier noch gar keinen Touch. Gibt es denn irgendjemand anderen noch, der da vielleicht in die Bresche springen könnte, wo du das Gefühl hast, ja, vielleicht ist das die Zeit, so ein bisschen zu scheinen im Spiel gegen Deutschland, wenn unbedingt dann eben ein Tor, mindestens eins, gebraucht wird?
Mit ein bisschen Fantasie, aber ehrlich gesagt nicht. Er ist ja auch der Kapitän vorne drin, also auf ihn kann halt nicht verzichtet werden. Kevin Rodriguez hat auch ein bisschen Einsatzzeiten bekommen, hat nicht überzeugt. Jeremy Arevalo, der Stuttgarter, hat ja viel in der dritten Liga gespielt. Das ist jetzt nicht der richtige Mann, den du da reinwerfen kannst. Man hat noch Jordi Caicedo, der sehr, sehr viel Körperlichkeit mitbringt, viele Tore in Argentinien geschossen hat. Könnte vielleicht ein Faktor sein, wenn du den dann irgendwie noch für die letzten 20 reinbringst und dann mit langen Bällen vielleicht, und dann kann er schon einen reindrücken. So ist es nicht, aber ganz vorne in der Zentrale lassen die Hoffnung weiter auf Valencia, und ja, bisher konnte er das natürlich überhaupt nicht erfüllen, so klar muss man das sagen, aber wer weiß, vielleicht im wichtigsten Augenblick ist er dann vielleicht gegen Deutschland ja dann doch da.
Vereinfacht gesagt, wenn man zusammenfasst, Ecuador schießt keine Tore, muss aber jetzt eben gewinnen. Was bedeutet das deiner Meinung nach für dieses Spiel, für die Herangehensweise? Also auf 0-0 spielen ist keine Alternative. Dementsprechend wird das natürlich dann auch gewissen Einfluss auf die taktische Herangehensweise haben müssen, oder?
Müssen, auf jeden Fall, na klar. Ich glaube aber nicht, dass das von Anfang an irgendwie ein offener Schlagabtausch wird. Was ich alles von Ecuador gesehen habe, wie man Becachiche kennt, wird die erste Hälfte in jedem Fall komplett darauf ausgerichtet sein, kein Gegentor zu bekommen, um weiter im Spiel zu sein. Und dann, kann ich mir nicht vorstellen, von Anfang an irgendwie, dass man da Deutschland sehr, sehr unter Druck setzen will. Wobei so ein bisschen höheres Anlaufen könnte ich mir auf jeden Fall dann schon vorstellen, aber nicht so risikoreich. behaftet. Das wird man dann in der zweiten Hälfte, je länger das Spiel dann dauert und je länger man dann ein 0-0 vielleicht halten kann, dann klar, muss man auf das Tor gehen, weil mit selbst mit 2 Punkten kommst du ja höchstwahrscheinlich nicht weiter als Dritter. Also du brauchst diesen Sieg und dann brauchst du eben ein Tor. Und ja, aber genau, also ich glaube nicht, dass das jetzt von Anfang an irgendwie das Ziel sein wird, direkt ein Tor zu erzielen. Aber ich lasse mich natürlich auch gerne überraschen.
Gibt es irgendwas, was aus ecuadorianischer Perspektive Hoffnung macht, dass es doch noch klappt mit dem Weiterkommen, sprich mit dem Sieg gegen Deutschland?
Naja, die Mannschaft hat in jedem Fall Qualität, und so kritisch und enttäuscht die ganzen Stimmen aus Ecuador selber sind oder von den Fans vor Ort, lebt die Hoffnung in jedem Fall. Es gab jetzt auch nach einem letzten Training so eine Art Schulterschluss zwischen den Fans und der Mannschaft, wo man sich lange unterhalten hat. Bekacice hatte da in diesem Training erstmal auch 16 gestoppte Minuten einen Monolog an die Mannschaft gerichtet. Danach sind alle geschlossen zu den Fans, haben sich ausgetauscht, Fotos geschossen, Autogramme. Also das, ja, hatte auf jeden Fall einen symbolischen Charakter schon mal. Und die, ja, ecuadorianischen Fans können natürlich auch vielleicht dieser eine entscheidende Faktor sein, der Ecuador bisher gefehlt hat, dass die Fans so ein bisschen den Ball mit ins Tor tragen. Das darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Die werden auf jeden Fall bis zur 90. Minute die Fans auch alles geben und an ihre Mannschaft glauben. Was dann danach ist, ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Aber solange man diese Chance hat, diese Hoffnung hat, gibt nicht nur die Mannschaft, nicht nur der Trainer, sondern im Prinzip das ganze Land alles, um Deutschland zu schocken und für eine erste kleine WM-Sensation zu sorgen.
Und ich nehme an, es dürfte keine allzu steile These sein, dass Ecuador dort natürlich fantechnisch deutlich in der Überzahl sein dürfte in New York, New Jersey gegen Deutschland.
Ich denke, davon ist auszugehen, ja.
Sagt Johannes Gieber. Vielen, vielen Dank dir fürs Gespräch und bis bald.
Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung. Ciao, ciao.
Danke einmal mehr an Johannes Gieber. Wertvolle Insights zu Ecuador. Curaçao gegen die Elfenbeinküste ist dann das Parallelspiel heute in Philadelphia. Curaçao, das müssen wir der Vollständigkeit halber erwähnen, hat die theoretische Möglichkeit weiterzukommen, wenn sie gewinnen. Aber ein Punkt ist ja schon mehr, als man erwarten konnte bis dato. Das 0-0 gegen Ecuador, festgehalten von Eloy Rom im Tor von Curaçao. Elfenbeinküste geht mit der entspannten Haltung in dieses Spiel, das schon ein Remis reichen würde. Aber ich denke, damit wären sie nicht zufrieden, müssen natürlich jetzt für Selbstvertrauen da eigentlich gewinnen. Das wäre der Anspruch, oder das ist der Anspruch. 1 Uhr nachts deutscher Zeit geht's dann weiter in Gruppe F. Wer dann noch mag, kann sich anschauen, Tunesien gegen die Niederlande. Die Niederlande muss gewinnen für einen sicheren ersten Platz in dieser Gruppe F. Tunesien spielt nur noch um die Ehre, die sind raus. Japan gegen Schweden, deshalb das spannendere Spiel in Dallas. Schweden muss gewinnen, um auf Platz 2 zu landen, darf sich jetzt auch vor allen Dingen eine hohe Niederlage nicht erlauben. Auch da zählt, analog zu Schottland, analog zu Südkorea, am Ende jedes Tor. Sollte Schweden allerdings einen Punkt mindestens holen, dann sind sie safe durch. Japan will mit einem Sieg noch an den Niederlanden vorbeispringen auf Rang 1. 4 Uhr geht's dann weiter in San Francisco. Da lohnt sich ein Blick auf Paraguay und Australien. Ich würde sagen, vergnügungssteuerpflichtig wird es nicht. Paraguay steht für massierte Defensivarbeit. Australien sucht jetzt das Heil auch nicht in der Offensive. Und beiden reicht ein Unentschieden, um weiterzukommen. Australien wäre damit sogar Zweiter, Paraguay Dritter. Ja, ich würde sagen, da deutet doch ein bisschen was auf ein Remis hin. Parallel die Begegnung Türkei gegen die USA. Das ist ein völlig egales Spiel. Die Türkei ist bereits raus nach 2 Niederlagen gegen Australien und Paraguay. Die US-Amerikaner sind bereits sicher Gruppenerster in Los Angeles. Um 4 Uhr deutscher Zeit geht's dort zur Sache. Und damit haben wir auch heute alles besprochen. Und ich kann nur darauf verweisen, dass es diesen Podcast auf sämtlichen Plattformen zu hören gibt. Auch in der App von uns von NTV. Und dann hören wir uns in gut 24 Stunden schon wieder, dann mit natürlich dem ausführlichen Blick auf das dritte Gruppenspiel der deutschen Mannschaft bei der WM 2026 in New York gegen Ecuador. Ich bin Kevin Schulte, bedanke mich fürs Zuhören. Bis dahin, ciao.